Ein G20-Treffen ohne die wichtigsten Staatschefs und einen Friedensplan für die Ukraine, der wohl keiner ist. Zwei Top-Themen, groß genug, um das größte Zukunftsproblem Deutschlands, die Rente, zumindest für ein paar Tage aus den Schlagzeilen zu verbannen. Doch spätestens ab morgen, wenn es im Bundestag um den Haushalt geht, wird der Streit um das Rentenpaket wieder in den Fokus rücken. Das Problem ist so simpel wie erdrückend. Immer weniger Junge müssen für immer mehr Alte die Rente finanzieren. Die Folge? Der Beitrag zur Rentenkasse steigt, damit das Rentenniveau stabil bleibt. Ob das gerecht ist, ist eine Frage der Perspektive. Und so ist der aktuelle Rentenstreit mehr als nur eine politische Debatte über Zahlen und Prozente. Gerechtigkeitsfrage. Sichere Renten heute und morgen? Das ist mein Thema jetzt bei Unter den Linden. Willkommen. Und das sind meine Gäste. Annika Klose, Bundestagsabgeordnete der SPD und Sprecherin ihrer Fraktion für Arbeit und Soziales. Und Matthias Mittelberg, CDU-Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Chef seiner Fraktion aus CDU und CSU. Willkommen hier im Studio. Mhm. Herr Mittelberg, ich habe es gerade in der Anmoderation gesagt, das ist mehr als nur ein Streit um Zahlen und Prozente. Um wie viel mehr geht es denn? Um vielleicht auch mal direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, geht es auch um den Fortbestand der Koalition?
Nein, das sehe ich nicht. Das ist ein Sachthema und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns auch bei dem Thema verständigen werden. Aber das ist natürlich auch ein Sachthema, an dem sich mehr festmacht, glaube ich, als nur diese eine Frage jetzt um die Rente und wie da konkret jetzt der Modus ist, in dem gewissermaßen das Rentenniveau festgesetzt wird oder wie es fortgesetzt wird. Es geht, glaube ich, schon darum, wie wir eben die Lasten oder die Belastung auch gerecht und fair zwischen Generationen verteilen und dass dabei uns viele jüngere Kolleginnen und Kollegen dieses Thema jetzt problematisieren und zum Thema machen, das, sag ich mal ganz ehrlich, kann ich auch durchaus nachvollziehen.
Als Sie die Prognose gewagt haben, dass Sie sich einigen werden, haben Sie schon zu Frau Klose rübergeguckt, so ein kleiner Kontrollblick. Frau Klose, jetzt haben Sie, hat die SPD ja schon gesagt, dass man da gar nicht großartig nachverhandeln möchte. Jetzt gab es dann aber doch so ein bisschen Dynamik am Wochenende. Auch heute beispielsweise haben jetzt 22 Top-Ökonomen gesagt, man solle das Paket so nicht verabschieden. Was macht das denn mit Ihnen?
Also erstmal bin ich da grundsätzlich sehr entspannt, denn ich glaube, die Zukunftsfragen der Rente, die werden wir ja noch eben in der Rentenkommission miteinander diskutieren. Und ich glaube, dass niemand in dieser Koalition sich das einfach macht und dass wir alle miteinander sehen, dass unsere sozialen Sicherungssysteme Reformbedarf haben. So, das weiß ich ja auch nicht von mir, sondern ich glaube, das ist eine sehr ernsthafte Frage. Und trotzdem halte ich das Rentenpaket, so wie es ist, für gut. Es ist ausgewogen, es hat Punkte der Union, Punkte von uns und vor allem auch von den Menschen her gedacht, es ist einfach richtig. Denn wir haben versprochen, wir halten die Renten stabil und da ist ein Rentenniveau von 48% für mich wirklich eigentlich die unterste Grenze, die man noch vertreten kann. Und bis 2031 ist für uns halt schon ein weiter Kompromiss. Denn für uns war es eigentlich wichtig, dieses Rentenniveau dauerhaft festzuschreiben. 2039 war das, womit wir angetreten sind. Wir haben uns da schon runterhandeln lassen auf 2031 und gesagt, die Zukunftsfragen wollen wir dann in der Kommission diskutieren. Und deswegen muss ich sagen, ist für uns der Verhandlungsspielraum da auch einfach ausgeschöpft. Wir haben uns schon wahnsinnig viel bewegt und das muss jetzt auch kommen.
Jetzt gibt es aber eben diese Kritik von diesen 22 Top-Ökonomen. Bert Rürup ist einer von denen, Herr Mittelberg, ehemaliger Wirtschaftsweise und ja ausgewiesener Rentenexperte. Der hat das Grundproblem mal wie folgt beschrieben. Er hat gesagt, man könne diese realen Kosten der Bevölkerungsalterung nicht wegreformieren und sagt, auch das ein Zitat, man könne nur versuchen, diese Kosten möglichst gerecht über alle Generationen zu verteilen. Der Streit, den wir jetzt erleben, ist das vielleicht so etwas wie der Versuch oder wie das Beobachten, dass genau dieser Versuch der gerechten Verteilung, dass das gerade scheitert?
Also wenn man ganz ehrlich ist, wir drücken uns ja jetzt schon seit mehreren Jahren davor, das Thema Rente, aber auch das Thema Gesundheitsversorgung wirklich nachhaltig anzugehen. Wir haben bisher immer die Dinge auf die lange Bank geschoben. Wir wissen seit langem, dass die Alterspyramide sich eben im Land verändert und dass immer weniger junge Menschen im Grunde dafür arbeiten und die Leistung dafür aufbringen müssen, um Ältere eben in der Rente zu finanzieren. Das ist uns eigentlich seit vielen Jahren klar. Und wir haben, seitdem es mal eine große Koalition gab mit Angela Merkel und dem Arbeitsminister und Sozialminister Franz Müntefering, damals SPD, als dann die Lebensarbeitszeit verlängert wurde von 65 auf 67 Jahren, seitdem hat es keine nachhaltige Reform des Rentensystems mehr gegeben. Und ich glaube, jetzt ist der Punkt in dieser Regierungszeit mit dieser Koalition, wo wir uns diesem Thema wirklich stellen müssen. Und jetzt muss man eben erkennen, dass wir grundlegende Dinge im System umstellen müssen. Da kann man jetzt darüber sprechen, was ist nachher ein faires Rentenniveau und was wollen wir, sagen wir, mindestens sicherstellen. Das finde ich ist auch eine faire Frage und die muss man nicht nur stellen, sondern die muss man auch ehrlich beantworten im Sinne all derer, die nachher eine, ich sag mal, vernünftige und noch zureichende Rente beziehen wollen und darauf, finde ich, auch einen Anspruch haben. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch die Frage beantworten, wie wollen wir das denn dann in der Zukunft finanzieren? Und da stellen die jüngeren Kollegen, Kolleginnen bei uns eben berechtigterweise die Frage, soll das jetzt alles bei uns abgeladen werden?
Sie haben das Problem beschrieben, das ist ja eigentlich bekannt. Sie haben selber gesagt, Sie haben gesagt, seit mehreren Jahren, man könnte sagen, seit mehreren Jahrzehnten ist das eigentlich bekannt, dass jetzt so viele Babyboomer in Rente gehen. Das konnte man ja auch schon vor 15 Jahren sehen. Meine Frage war, sehen wir denn jetzt gerade, dass dieser Versuch, dass man ständig daran rumdoktert, so eine Art von Gerechtigkeit in das System zu bringen, dass der gerade scheitert?
Also ich finde die Diskussion, die wir im Moment jetzt über diese Frage haben, finde ich gar nicht so schlimm. Also ich glaube, es wird ein bisschen hochgepusht, weil alle sagen, boah, da ist jetzt Streit in der Koalition. Aber ich finde, man kann die Frage berechtigterweise diskutieren. Und wir müssen jetzt halt nur die Dinge vernünftig in der Koalition entscheiden und ordnen und hintereinander bringen, dass wir sagen, wie wollen wir jetzt, ich sag mal, das Rentenniveau wirklich festlegen? Welches ist das Ziel, das wir erreichen wollen? Und das ist ja Gegenstand jetzt dieses Gesetzesvorschlags. Und dann müssen wir auch die Frage im Anschluss beantworten, wie stellen wir die Mittel sicher oder woher sollen die Mittel kommen, um dieses Ziel dann wirklich zu erreichen? Es hilft ja nichts, wenn wir nur in einem Gesetz festschreiben, das und das ist das Rentenniveau, ohne auch die Frage zu klären, wo sollen nachhaltig auf längere Sicht die Mittel dafür herkommen.
Was ist das für ein Streit, den wir da gerade erleben, Frau Klose? Helfen Sie uns noch mal bei der Einordnung. Ist das ein klassischer Streit zwischen Generationen?
Also ich glaube, dieser Streit ist halt erstmal vielschichtig. Da haben wir einmal die Dimension innerhalb der Koalition. Also das ist halt dann sehr, wer kriegt was, was ist im Vertrag verhandelt, was nicht und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch den inhaltlichen Streit. Und da möchte ich mich erstmal anschließen. Ich finde die Diskussion erstmal grundsätzlich gut. Ich glaube, wir müssen darüber diskutieren, wie wir die Rente aufstellen wollen. Aber ich würde es auch nicht als klassisch jung und alt dargestellt sehen wollen, weil ich glaube halt auch viele junge Leute haben den Anspruch auf eine gute Rente am Ende. Und die wollen auch für ihre Eltern und ihre Großeltern eine ordentliche Rente sehen. Und über 70% der Deutschen sind auch bereit, mehr zu zahlen, wenn sie am Ende ordentliche Leistung haben. Gleichzeitig sehen wir, die Rentenausgaben sind gemessen am BIP von Deutschland sehr stabil, eher tatsächlich sogar zurückgegangen in den letzten Jahren. Und der Beitrag ist auch relativ stabil. Trotzdem, klar, die Frage ist, wie finanziert man es? Und ich glaube, das ist dann schon auch eine Frage von Arm und Reich am Ende. Denn wir haben Leute, die kriegen sehr, sehr gute Renten. Meistens haben die dann auch noch zusätzlich eine Betriebsrente, privat vorgesorgt. Die stehen wirklich gut da. Das wird natürlich auch versteuert. Das heißt, die zahlen darauf Einkommenssteuern und so weiter und so fort. Da kann man sicherlich darüber diskutieren, muss da ein größerer Beitrag geleistet werden. Aber wir haben auch sehr viele Leute, die eine sehr kleine Rente haben. Also gerade Frauen haben gerade durchschnittlich 980 Euro Rente im Monat. Und das ist wirklich alles andere als üppig. Und wenn man das immer weiter absinken lässt, dann haben wir halt Altersarmut. Und ich hoffe, dass das niemand will. Ich will es auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, auch die jungen Leute wollen das nicht. Das heißt, ja, wir haben eine Gerechtigkeitsfrage im System. Ich sehe die aber nicht primär zwischen jung und alt, sondern die Frage, welche Schultern können mehr tragen?
Wie blicken Sie da drauf, Herr Mittelberg? Der aktuelle Streit ist ja deswegen aufgetreten, weil die jungen Kolleginnen und Kollegen aus Ihrer Fraktion das explizit anders sehen. Sie sagen schon, das ist eine Frage von Generationengerechtigkeit. Können Sie diese Argumente nachvollziehen?
Also die Umfragen zeigen ja, dass über alle Generationen hinweg die Menschen schon sagen, das ist ein Problem und ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Und ich glaube auch, junge Leute haben natürlich einen Blick darauf, was kriege ich später mal an Rente. Im Moment sind die ziemlich frustriert und sagen, das wird wohl nichts werden. Also habe ich gar keine große Lust, mich irgendwie mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist falsch. Also die gesetzliche Rente muss funktionieren und sie muss nachher ein vernünftiges Versorgungsniveau auch gewährleisten. Das ist auch meine klare Haltung und ich glaube, das sieht auch die ganz große Mehrheit in meiner Fraktion. schon so. Trotzdem müssen wir, wenn wir das Ding jetzt anpacken, am Ende nicht nur sagen, was ist das Zielniveau, sondern alle Fragen auf dem Weg dahin müssen dann diskutiert werden und auf den Tisch. Das kann auch die Frage sein, wer noch zusätzlich in die Rentenkasse einzahlt oder wer wie viel zahlt. Das kann man auch alles diskutieren. Aber ich glaube, wir müssen schon auch Fragen diskutieren. Brauchen wir additive Elemente der Kapitalbildung oder der kapitalgestützten Versorgung eben der Rente? Also wir können, glaube ich, nicht einfach in unserem bisherigen System so fortfahren und einfach nur sagen, wir brauchen noch mehr Leute, die da irgendwie einzahlen. Ich glaube, diese Geschichte ist auch deshalb endlich, weil die Rentenversicherung ja eine Versicherung ist. Die ist kein Steuersystem. Im Steuersystem habe ich die Umverteilung auch zwischen reich zu arm. Also da sollen Leute, die gut verdienen, sollen mehr Steuern zahlen und damit auch, ich sag mal, steuerliche Leistungen erbringen, auch für Leute, die nicht so leistungsfähig sind. Da geht es allein nach der Leistungsfähigkeit im Steuersystem. Die Rente ist aber ein Versicherungssystem. Und wenn ich eine Versicherung habe, das sagt Artikel 3 des Grundgesetzes, aber auch unser Bundesverfassungsgericht, dann muss das, was ich später rauskriege als Rente, muss dem entsprechen, was ich eingezahlt habe. Also ich kann nicht sagen, Leute zahlen nachher irre viel ein, kriegen aber trotzdem die gleiche Rente raus wie jemand, der ganz wenig eingezahlt hat. Das muss dann eben auch gerecht sein.
Andererseits zwei Sachen. Vielleicht es ist es eben aber doch kein kapitalgedecktes Versicherungssystem, insofern der Vergleich ganz passt nicht.
Doch, der passt jetzt ganz genau. Den Punkt halten wir jetzt noch mal ganz genau fest. Zu unserer Rente gibt es eine glasklare Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und die basiert auf Artikel 3 und dem sogenannten Äquivalenz-, also Gleichwertigkeitsprinzip. Das, was ich später als Rente bekomme, muss gleichwertig zu dem sein, was ich eingezahlt habe. Ich kann nicht sagen, da sind Leute, die zahlen jetzt immer mehr ein, also Beitragsbemessungsgrenze immer weiter nach oben, die zahlen dann riesige Berge ein, kriegen aber nachher die gleiche Rente raus wie jemand, der wenig eingezahlt hat.
Mühlberg, der Punkt
das ist schon verfassungsrechtlich nicht okay.
Gleiche, vielleicht nicht die gleiche, aber worüber man schon diskutieren muss und wo auch das Verfassungsgericht eben Räume lässt, ist zum Beispiel zu sagen, man hat eine Beitragsbemessungsgrenze von, aktuell sind es ja 8.600 Euro, aktuell wird darüber hinaus nicht verbeitragt. Man könnte die aber zum Beispiel schon verbeitragen und sagen, dass man darüber hinaus aber keinen vollen Rentenpunkt bekommt, sondern eben geringer. Also dass man eine gewisse Umverteilung ins System bringt. Weil ich glaube halt schon, dass es sinnvoll wäre, sehr hohe Einkommen da stärker einzubeziehen. Und ich möchte einmal noch mal kurz darauf eingehen, was Sie gerade gesagt haben mit dem Kapitalmarkt. Ich weiß, dass das sehr viel diskutiert wird. Und ich glaube, wir müssen uns dem auch zuwenden. Aber dieses Heilsversprechen des Kapitalmarktes, da würde ich sehr vorwarnen wollen. Denn es gibt auch immer Krisen. Zuletzt haben wir das in der Pandemie gesehen oder 08, 09 Finanzmarktkrise. Und wenn man jetzt anfangen würde, wirklich die Renten auf den Kapitalmarkt allein abzustellen, hat man eben auch ein Riesenproblem, wenn so eine Krise eintrifft. Zum Ersten und zum Zweiten, die Volumina, die wir anlegen müssten an den Kapitalmärkten, damit da am Ende was rauskommt, womit wir die Rente quasi auszahlen können, die sind gigantisch. Und es würde gut 20 Jahre dauern, bis so ein Kapitalstock aufgebaut wäre, der halt entsprechendes rausspucken würde, dass man davon wirklich die Renten zahlen kann. Also es ist halt nichts, womit man von heute auf morgen das Problem lösen könnte und hat erhebliche Risiken.
Bevor wir darüber reden, wie man das Rentensystem verbessern kann, vielleicht noch mal die formelle Frage, Herr Mittelberg. Sie haben jetzt ganz viele Beispiele genannt, Sie, Frau Klose, jetzt auch, was man machen könnte, um die Rente zu verbessern. Aber wie soll das denn jetzt zeitlich ablaufen? Weil eigentlich ist ja verabredet gewesen, wenn ich es denn richtig verstanden habe, dass man jetzt dieses Rentenpaket eben verabschiedet, noch in diesem Jahr. Und im Prinzip muss man es auch nächste Woche machen, damit man das in diesem Jahr noch über die Bühne bekommt, was ja dann auch Auswirkungen hat, die Aktivrente zum richtigen Zeitpunkt starten kann. Und dann wollte man darüber diskutieren, dass man möglicherweise Verbesserungen vereinbart. Also, wie soll denn jetzt das von dem Zeitablauf funktionieren?
Das verhandeln jetzt die Fachpolitiker intern. Und ich glaube, das ist auch gut, dass sie das jetzt erstmal intern machen und dass wir jetzt nicht über jeden Stand und Zwischenstand und anderes hier im Fernsehen berichten, auch wenn das viele interessiert. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir das jetzt intern beraten, die Beratungen abschließen und dann über das Beratungsergebnis dann informieren.
Das erklärte Ziel ist, dass es in diesem Jahr noch beschlossen wird. Also von allen Seiten bekräftigt. Und insgesamt ist es ja ein Paket. Und manche Elemente dieses Pakets haben halt einen gewissen Zeitdruck. Also Aktivrente wurde groß angekündigt, soll zum 1.1. in Kraft treten. Das sind diese 2.000 Euro steuerfrei für diejenigen, die übers Rentenalter freiwillig hinausarbeiten. Die Mütterrente in der Umsetzung hat einen Zeitdruck dahinter. Und eben zum Beispiel auch bei den Betriebsrenten, beim Betriebsrentenstärkungsgesetz, was Teil dieses dieses Paketes ist. Da hängt zum Beispiel die Online-Sozialwahl dran. Auch da ist ein Zeitdruck. Und klar, ne, die Haltelinie läuft 2025 aus. Und wenn man da nichts macht, da hat man nicht den ganz so dollen Druck, aber es ist ein Paket. Alles muss zusammen durchgehen, sonst funktioniert es halt nicht. Und deswegen, der Anspruch ist da, wir sprechen jetzt, das ist gut, denn so funktioniert es am Ende und wir versuchen eben, ja, einen Kompromiss zu finden.
Die Situation ist, wie sie ist. Die jungen Kolleginnen und Kollegen von Herrn Mittelberg haben sich jetzt geäußert. Mittlerweile geht das aber über diese Gruppe hinaus. Man hört davon, dass es mittlerweile 40 Abgeordnete seien, die mit dem Rentenpaket so nicht zufrieden sind, ja, wie es ausschaut. Immer, jetzt meine Frage, Frau Klose, Sie können sofort was sagen, aber meine Frage noch dazu. Was machen wir denn jetzt mit diesen Kolleginnen und Kollegen, die damit nicht zufrieden sind? Sie haben gesagt, von Abgeordneten einer Regierungskoalition erwarte ich, dass sie Verantwortung übernehmen und ausgehandelte Kompromisse mittragen. Das hört sich kurz so an, wie Regierungsdisziplin geht vor Überzeugung.
Ich sag Ihnen mal was. Ich bin eine Linke in der SPD. Ich bin selber Juso. Und war lange Juso-Vorsitzende hier von Berlin. Und ich habe auch Überzeugung, und es gibt einiges in diesem Koalitionsvertrag, was mir verdammt wehtut. Der Familiennachzug zum Beispiel, den auszusetzen, Familien auseinanderzuziehen, wo es aus meiner Perspektive keinen einzigen inhaltlichen guten Grund für gibt. Das habe ich mitgetragen, weil es Teil dieses Koalitionsvertrags ist. Und ich erwarte dann eben auch, wenn halt von meinem Koalitionspartner der Union eingefordert wird, diese Migrationswende mitzumachen, oder sowas wie über wöchentliche Höchstarbeitszeit zu diskutieren beispielsweise, dass dann auch Punkte, die mir wichtig sind, was ich eben versprochen habe im Wahlkampf, stabile Renten, dass das auch mal mitgemacht wird. Weil am Ende funktionieren Kompromisse halt nur so, dass sich beide bewegen. Und da gibt es Punkte in diesem Koalitionsvertrag, die anderen Teilen der Koalition wichtiger sind als den anderen. Und da muss ich halt schon meinen Blick dann irgendwie in die größte Regierungsfraktion eben auch wenden und sagen, naja, ist das, was ihr uns zugesagt, was ihr uns versprochen habt in diesem Koalitionsvertrag, im Kabinett, ist das was, was ihr jetzt einhalten könnt oder ist es das nicht? Aber ich glaube, da eben auch Jens Spahn und Friedrich Merz, die ja zugesagt haben, dass dieser Entwurf jetzt auch so kommen soll. Und wir versuchen jetzt gemeinsam Brücken zu bauen, indem wir halt sagen zum Beispiel, was diese Rentenkommission ja diskutieren soll. Das finde ich richtig. Und darüber hinaus, glaube ich, müssen wir halt einfach beide miteinander gucken, dass wir diesen Koalitionsvertrag umgesetzt kriegen und ein stabiles Regieren hinkriegen. Weil ich glaube, das erwarten die Leute von uns auch, eine stabile Regierung.
Die Frage geht Sie an, Herr Mittelberg. Wo ist die Fraktionsdisziplin der Union hin?
Also, das Erste, was ich mal bekräftigen will, ich glaube, gerade in der jetzigen Phase, in der wir auch außenpolitisch jetzt ganz besonders gefordert sind und in der wir auch sehen, dass wir gar nicht mehr genau wissen, auf wen können wir uns in der Welt eigentlich verlassen. Stichwort, wie verhalten sich im Moment die USA in dem Kontext Ukraine-Konflikt und Lösungsvorschläge und anderes, braucht, glaube ich, vor allen Dingen brauchen nicht nur wir in Deutschland, sondern braucht auch Europa eine wirklich stabile und klar aufgestellte Regierung. So, und wenn es dann bei innenpolitischen Fragen wie jetzt der Rente oder auch bei anderen Dingen, Familienzusammenführung und da gab's auch noch andere Fragen, Bürgergeld, glaube ich, bei Ihnen auch hitzige Diskussionen, dann gibt es diese Diskussionen. Und diese laufen mal so ab und so ab. Und ich würde das auch nicht völlig dramatisieren und jetzt sagen, das darf es irgendwie gar nicht geben. Ich finde, das ist ganz menschlich und ganz normal. Und es haben auch nicht alle an den Koalitionsabreden teilgenommen, sondern man muss dann eben auch erstmal erfahren, was ist in den Koalitionsabreden wie gelaufen, was war dem einen Partner besonders wichtig, was war dem anderen Partner besonders wichtig. So, dass da Dinge im Verlauf der Regierungszeit einfach nochmal diskutiert werden, halte ich auch für normal. So, und dann muss man sich eben zusammensetzen und über die Dinge dann nochmal sprechen. Vielleicht kann man sich auch kompromissweise ein Stück weit aufeinander zubewegen. Wir beide sind, glaube ich, sehr interessiert daran, dass wir uns einigen in der Frage. Und wir sind jedenfalls, glaube ich, auch, das nehme ich auch bei Ihnen wahr und das würde ich auch insgesamt der SPD so zumessen, wir haben überhaupt gar kein Interesse, dass wir jetzt wirklich ernsthafte Probleme in der Regierungsarbeit kriegen wegen dieser Frage. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir das lösen werden, ganz sachlich. Und dann werden wir uns, wie auch immer, im nächsten Jahr sowieso intensiver mit allen Sozialversicherungssystemen, nicht nur mit der Rente, sondern auch mit der Gesundheitsversorgung und der Pflege, denn da laufen uns ja die Kosten rasant weg, viel rasanter als bei der Rente. Mit diesen Themen müssen wir uns unterhalten und da wird es vielleicht um zusätzliche Beiträge, aber auch darum gehen, wo wir eventuell auch Kosten einsparen.
Aber Herr Mildenberg, Sie wissen ja, wie es funktioniert. Also es fällt jetzt gerade auf und die Opposition stürzt sich auch darauf, dass sozusagen eine Abstimmung gerade wieder so ein bisschen auf der Kippe steht. Und es gab heute bei den Pressekonferenzen, die man auch bei uns bei Phoenix sehen konnte, aus den Reihen der Opposition den Vorwurf, dass Herr Merz und Herr Spahn als Fraktionsvorsitzender, und Sie sind sein Stellvertreter, ich habe es in der Anmoderation gesagt, die Fraktion nicht im Griff haben. Was machen Sie mit dem Vorwurf?
Ja, aber so eine Fraktion ist, das ist bei der SPD auch nicht anders. Das ist eine Ansammlung von durchaus eigenständigen Persönlichkeiten. Die haben auch ihre eigene politische Meinung und die funktionieren jetzt nicht auf Knopfdruck. Also da drückt nicht vorne einer auf den Knopf und dann laufen die alle nach links oder laufen alle nach rechts, sondern die haben eben auch ihre eigene Meinung und wollen das artikulieren. Die machen an dem einen oder anderen Punkt vielleicht auch mal, halten die ein Stoppschild hoch und sagen, hier mache ich jetzt nicht mehr mit. So, und dann wollen die qualifizierte Antworten haben, wie es dann weitergehen kann. So, und daran müssen wir jetzt insgesamt in dieser Regierung, in dieser Koalition arbeiten. Und ich würde mir jetzt mal alle Kommentare auch sparen, wo immer der eine den anderen ermahnt oder zurechtweist, sondern wir sollten versuchen, da konstruktiv eine Lösung zu finden. Frau Klose hat ja eben selber gesagt, Jens Spahn und auch Friedrich Merz haben sich so eingelassen, dass sie eine Lösung finden wollen. Und dass wir das möglichst auch bis Jahresende dann abschließen, das gesamte Paket, denn da sind ja verschiedene Elemente drin. Und jetzt müssen wir sehen, ob wir uns da wirklich so einigen können, dass das klappt. Ich bin jedenfalls zuversichtlich.
Dann lassen Sie uns das Rentenpaket angucken. Wir haben schon darüber gesprochen, es gibt die Haltelinie 48%, die soll gehalten werden. Das hat aber zur Folge, das ist in der Arithmetik von Renten so angelegt, dass das Niveau der Rentenbeiträge steigen muss. Dass das als ungerecht von...
Nee, das ist ja steuerfinanziert.
Dann finanziert man das über die Steuer, aber auf jeden Fall die Belastung für die Jüngeren, für die, die arbeiten, die steigen. Meine Frage zielt darauf ab, Frau Klose, wieso kommen Sie zu einer ganz anderen Bewertung als die Altersgenossen jetzt beispielsweise in der Unionsfraktion, die das ja als ungerecht erachten, ob ich über steigende Beiträge oder über höhere Steuern das dann finanziere, dass ich eine Haltelinie reinmache. Also warum ist diese Bewertung in den beiden Fraktionen bei den jungen Kolleginnen und Kollegen so unterschiedlich?
Also erstmal, wir haben ja auch gesehen, die Beiträge, die können nicht unermesslich weiter steigen. Die sind in den letzten Jahrzehnten sehr stabil gewesen und tatsächlich im Moment auch geringer, als sie in den Nuller- oder 90er-Jahren waren. Und sie werden auch nur moderat steigen. Aber wir haben insgesamt natürlich ein Zusammenspiel nicht nur der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, sondern auch der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Und insgesamt droht das Ganze gerade über ein Maß zu steigen, was eben nicht mehr zu stemmen ist. Und deswegen haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht, sondern das Ganze wird über Steuern finanziert, genauso wie auch die Mütterrente beispielsweise. Und da hat man natürlich noch ein paar mehr Gestaltungsspielräume, zum Beispiel eben Kapitaleinkünfte stärker zu besteuern, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer. Da kann man sich über ein ganzes Sammelsurium unterhalten, wie man das Steueraufkommen neben der Wirtschaftsleistung, die natürlich weiter steigen sollte, eben stabilisieren kann. Und dann muss man sich halt angucken. Ich glaube, auch die Kolleginnen und Kollegen der Jungen Union wollen keine Altersarmut. Das würde ich denen auch zugestehen. Das nehme ich ihnen auch ab. Die Frage ist aber natürlich, wie bewertet man dieses Rentenniveau? Und wir gucken da drauf und sagen, naja, 53% der Menschen in Deutschland haben ausschließlich die gesetzliche Rente, um sich fürs Alter abzusichern. In Ostdeutschland ist der Prozentsatz noch mal deutlich höher. Und wenn das immer weiter absinkt, dann haben wir halt am Ende Altersarmut und damit eben auch Menschen, die dann wieder in die steuerfinanzierten Sozialleistungen fallen, also ins Sozialgeld. Und das ist eben ein Nullsummenspiel. Wir finden halt, dass die Leute, die lange gearbeitet haben und eingezahlt haben, es verdient haben, dass sie am Ende auch eine Rente haben, von der sie leben können. Das hat was mit Leistungsgerechtigkeit zu tun. Und gerade die jungen Leute zum Beispiel, also das wäre ja ehrlich gesagt auch irgendwie absurd, wenn wir jetzt eben über 5 Jahre das Rentenniveau stabilisieren bis 2031, also mit unseren Steuern, Beiträgen das stabilisieren und dann aber so tun, und das ist ja der Vorschlag der Jungen Union, als hätte es diese Stabilisierung nie gegeben und das Rentenniveau sackt so ab, wie es gewesen wäre, wenn wir diese Stabilisierung gar nicht gemacht hätten. Es wird ja nur ein Schuh draus, wenn die junge Generation am Ende selber was davon hat. Sprich, wenn die dann auch von einem stabileren Rentenniveau profitiert. Wenn die dann eben stabilisiert haben, damit sie am Ende selber auch mehr rauskriegen. Und da sind wir, glaube ich, auseinander in der Bewertung dessen, ob das Sinn macht oder nicht.
Ist das ausschließlich der Punkt, wo die jungen Abgeordneten der SPD und der Union auseinander sind? Oder kommen nicht auch noch hinzu, Herrn Mildenberg, in 5 Jahren werden ja die Jungen, die jetzt dagegen sind, auch nicht Rentner sein. Also sie werden ja gar nicht dafür profitieren, wenn man das jetzt statt 5 Jahre noch 10 Jahre weiter...
Nein, das kriegen die zeitlich nicht hin.
Das werden sie zeitlich nicht hinbekommen. Also ja, wo ist der Bauchschmerz Ihrer jungen Kolleginnen und Kollegen? Und wo stehen also Sie eigentlich bei der
die
Frage?
Die akzeptieren ja zu 100%, dass das Rentenniveau bis 2031 stabil bleiben soll. Es geht um die Frage, wie danach, wo danach quasi angesetzt wird. Gilt danach wieder, fällt es danach quasi in das alte Raster zurück oder setzen wir so von diesem Niveau an?
Von 48 oder 47, genau. Ich glaube, das ist dann die konkrete Frage.
Das ist der
Frage.
Punkt, um den geht jetzt der ganz konkrete Streit, die ganz konkrete Auseinandersetzung. Ich glaube, man hat einen Punkt versäumt und das wär klug gewesen. Da war aber vielleicht auch, hat die Zeit nicht gereicht, aber es wäre natürlich klüger gewesen, wenn man sich zu der Frage Rentenniveau im Koalitionsvertrag vereinbart hätte und hätte dann aber gleich auch die Schritte konkret dazu beschrieben, wie man dazu hinkommen, wie man dieses Ziel erreichen will. Und das ist das Problem, dass das jetzt versäumt wurde. Wenn man die konkreten Reformschritte im Rentensystem eben auch mit vereinbart hätte im Koalitionsvertrag, dann würden sich, glaube ich, heute nicht so viele Leute darüber aufregen. Die würden sich vielleicht über den einen oder anderen Schritt dahin aufregen. Aber die würden dann sagen, wir haben auch ein Reformkonzept, das am Ende nachher das Erreichen dieses Ziels Rentenniveau sicherstellt. Jetzt haben wir eine Situation, wo ein Rentenniveau beschlossen werden soll, ohne dass wir wirklich glaubhaft sagen, welche Mittel setzen wir dazu in Bewegung, um das wirklich sicherzustellen? Denn wenn wir einfach nur sagen, wir füllen die Lücke immer mit Steuergeldern aus, dann wird das irgendwann den Haushalt sprengen. Dann wird irgendwann die Sache absehbar auseinanderfliegen.
Es sind jetzt schon 127.
Es sind jetzt schon Milliarden. So
25 und werden 134 Milliarden. Trotzdem gemessen am BIP tatsächlich weniger als in den 90ern und Nullerjahren, obwohl wir 20% mehr Rentnerinnen und Rentner haben.
Da war man aber auch in der Wirtschaft, glaube ich, ganz unglücklich.
Wir sind dann aber in 2029 sind wir bei 154 Milliarden und das wären dann 27%. Das ist eine gewaltige Größenordnung, wenn Sie mehr als jeden vierten Euro aus dem Haushalt direkt in die Rentenkasse geben und können da gar nicht mehr frei drüber verfügen. Sie haben ja dann noch die weiteren Belastungen, die ja auch dynamisch steigen, Gesundheit und Pflege. Sie haben nachher praktisch nichts mehr im Haushalt, worüber sie noch frei verfügen können. Und da wir jetzt so viele Schulden machen, werden auch die Zinslasten gewaltig ansteigen. Das heißt, wir haben überall festgelegte Positionen. Sie haben dann praktisch gar kein Haushaltsvolumen mehr, über das sie noch frei entscheiden können. Und das ist das Problem. Wir müssen irgendwann auch bei dem Thema, ich sag's mal allgemein, wir müssen beim Thema Ausgaben auf die Bremse. Wenn wir immer sagen, auch der zahlt noch einen, der zahlt noch einen, der zahlt, das sind ja alles zusätzliche Belastungen. Das bremst am Ende auch die wirtschaftliche Entwicklung. Ich kann ja nicht alle möglichen Leute noch einzahlen
aber
lassen,
wenn die Leute
dann habe ich kein Wirtschaftswachstum
mehr. Wenn die Leute eine Rente bekommen, von der sie nicht leben können, dann bremst das auch die wirtschaftliche Entwicklung. Dann ist es aber vor allem auch ein Riesenproblem für die drittgrößte Volkswirtschaft dieser Welt, wenn hier so viele Menschen in Armut leben. Und das droht halt eben schon, wenn es immer weiter absackt. Ich finde, man muss halt darüber sprechen. Genau, welche Schicksale dahinter stehen, welche Biografien dahinter stellen, was uns das bedeutet und was die Menschen mit dem Geld, das sie als Rente dann ja auch bekommen, ja auch machen. Das geht ja auch zurück in den Wirtschaftskreislauf, es wird auch besteuert. Und was wir eben gerade mit dem Bundeszuschuss machen, ist ja eben Lebensleistungen auszugleichen, die nicht verbeitragt werden. Zum Beispiel Kindererziehungszeiten, die werden halt über den Bundeszuschuss ausgeglichen. Und ich finde, das ist was, wo wir als Gesellschaft eben auch gucken sollten, dass wir das weiterhin tun.
Aber
ich sehe die Kostenentwicklung und ich sage ja auch nicht, dass wir uns darum nicht kümmern müssen. Das ist nicht mein Punkt. Deswegen sage ich ja auch, die Rentenkommission ist dafür richtig. Aber ich finde halt, dass man eben nicht nur gerade bei denjenigen mit den geringen Renten immer weiter absinken lassen kann, während wir halt bei der Einnahmeseite ja auch viele Milliarden Euro uns immer durch die Lappen gehen lassen, indem wir zum Beispiel Erbschafts- und Vermögensteuer nicht so wirklich weiter voranbringen. Aber worüber ich gerne sprechen würde, ist tatsächlich, was ist mit den Leuten, die eine sehr gute Altersabsicherung haben, können die mehr beitragen, während wir halt bei denjenigen mit einer geringen Rente mehr stabilisieren. Also, dass man da halt einen Ausgleich hinkriegt, denn immer weiter nur absinken zu lassen, das ist zu pauschal. Das wird diejenigen, die halt kleine Renten haben, noch viel härter treffen.
Dann, Herr Mittelberg, lassen Sie uns das auch nochmal an der Stelle jetzt versuchen zu sortieren. Also, wir haben festgestellt, keiner kann Interesse daran haben, dass alte Menschen nicht genug Geld zum Leben haben. Jetzt ist die Frage, wie können wir aber die Rente stabilisieren? Es gibt unterschiedliche Stellschrauben. Wenn man jetzt nicht an die Renten höher rangehen kann, dann könnte man über das Renteneintrittsalter sprechen. Die Beiträge haben wir schon gerade gesagt gehabt, die können auch nicht ins Unendliche steigen. Welche konkreten Stellschrauben schweben Ihnen denn vor, wenn man jetzt wann auch immer darüber spricht, wie das Rentenpaket 2 dann sozusagen ausschauen soll? Worüber muss man als erstes ganz konkret sprechen?
Also eins will ich noch mal klarstellen, das mit dem Rentenniveau wird von uns gar nicht bestritten. Wir wollen auch nicht, dass Leute in Armut verfallen, vor allen Dingen nicht die, die lange Jahre und fleißig gearbeitet haben. Um das mal klarzustellen, wir wollen auch ein Rentenniveau absichern, nur wir würden ganz gerne wissen, wie es nachher ablaufen soll. Und das wäre gut gewesen, wenn man beides zusammen beschlossen hätte. Insofern sage ich ganz offen, finde ich die Einigung im Koalitionsvertrag an dem Punkt, ehrlich gesagt, unzureichend. Das hätte man besser so nicht machen sollen. Man hätte beides im Paket machen sollen. Erstens Rentenniveau festlegen, zweitens sagen, wie man es jetzt auch absichert.
Dann so, lassen Sie uns doch Frage, hier darüber nachdenken. Genau. Also wenn wir sagen, Rentenhöhe bleibt, dann haben wir die Stellschraube der Beiträge. Wir haben die Stellschraube Renteneintrittsalter. Welche fallen uns noch ein?
Also, wir haben ja bisher... Wir haben ja bisher verschiedene Instrumente, die wir angegangen sind, auch schon in der Vergangenheit. Ich sage es nochmal, der Arbeits- und Sozialminister Müntefering, damals SPD, war bereit, auch über, nicht nur über das Thema Lebensarbeitszeit zu reden, sondern hat den Schritt auch gemacht von 65 auf 67 Jahre. Wir haben den Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt, damals auch in der Großen Koalition. Und es gibt auch Überlegungen, dem würde ich mich auch gar nicht von vornherein verschließen, wer kann noch zusätzlich in das System einzahlen und in welcher Höhe wird wie eingezahlt. So, also ich glaube, wir sollten mal gar keine dieser Optionen von vornherein vom Tisch nehmen, sondern sollten alle denkbaren Optionen dann ganz offen und frei diskutieren im kommenden Jahr, wenn dann auch die Expertenkommission zusammenkommt. Und vielleicht kommen dann noch andere Vorschläge auf den Tisch. Deswegen würde ich im jetzigen Stadium nicht sagen, das ist die Lösung oder nur die und die Elemente oder das machen wir schon mal auf gar keinen Fall. Also von mir werden Sie jetzt nichts hören heute Abend, wo ich sage, dazu bin ich überhaupt nicht bereit, sondern alles, was denkbar und
fragen
möglich
Frau
ist,
Klose,
würde
ich diskutieren. Sie bereit ist. Wir haben über das Renteneintrittsalter jetzt schon verschiedentlich gesprochen. Die Wirtschaftsministerin ist da auch mit einem Vorschlag gekommen. Das wurde erst einmal rundherum abgelehnt. Jetzt hat Bärbel Baas sich in die Richtung eingelassen, dass man da durchaus drüber reden könnte. Also, was ist jetzt der Kurs der SPD in dieser Frage?
Grundsätzlich finden wir das erstmal nicht richtig, pauschal einfach das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Was ich gut finde, ist, dass wir mit der Aktivrente es ja jetzt noch mal finanziell attraktiver machen, freiwillig über das Renteneintrittsalter hinauszuarbeiten mit 2.000 Euro monatlich steuerfrei. Das ist schon mal ein guter Schritt. Aber ich möchte als Arbeitsmarktpolitikerin auch sagen, dass wir auch eine Situation haben. Ja, wir haben eine Rente mit 67. Wir haben auch wahnsinnig viele Leute, die erstens dieses Regeleintrittsalter nicht erreichen. Es ist ja noch nicht mal bei 67 angekommen, aber viele Menschen scheiden vorher aus. Und viele Menschen in diesem Land kriegen ab spätestens 55 auch nicht mehr wirklich Chancen und Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt geboten. Es gibt dann häufig keine Aufstiegschancen mehr, es wird nicht mehr gefördert, qualifiziert, Karriereschritte werden verbaut. Und gerade wenn man arbeitslos wird, ist es verdammt schwer, wieder Fuß zu fassen. Ich glaube, da haben wir echt noch ein paar Hausaufgaben zu machen auf unserem Arbeitsmarkt, um älteren Beschäftigten auch eine Perspektive zu bieten. Und wenn ich das noch ergänzen darf, es wird ja immer angeführt, dass eben die Lebenserwartung deutlich gestiegen ist. Im Durchschnitt stimmt das, aber auch das ist gestaffelt. Gerade Menschen, die hart gearbeitet haben körperlich, die Schicht gearbeitet haben, die haben eine deutlich kürzere Lebenserwartung. Und die erreichen auch häufig jetzt schon das Regeleintrittsalter nicht. Das heißt, da sind Gerechtigkeitsfragen dran, die harte Gerechtigkeitsfragen sind. Und wenn man eine pauschale Lösung da in den Raum stellen würde, alle arbeiten jetzt bis 70, dann ist das eine Rentenkürzung gerade für die, die am härtesten arbeiten.
Aber reden kann man darüber. Es ist kein pauschales Nein mehr über das Renteneintrittsalter zu sprechen, wie auch immer das genau konkret ausgestattet wird.
Also sprechen kann man ja über alles, aber ich bin zum aktuellen Zeitpunkt nicht dafür, jetzt das Renteneintrittsalter zu erhöhen.
Herr Milberg, die Frage geht dann an Sie. Was ist mit dem Vorwurf, dass das mit der Lebenserwartung ja tatsächlich nicht für alle gleich ist? Akademiker werden in der Regel älter, haben dementsprechend auch ein bisschen länger etwas von ihrer Rente. Also kann die Lösung sein, dass man ein pauschales Renteneintrittsalter für alle festlegt oder muss man da genauer hingucken?
Also ich bin kein Rentenexperte, das sage ich ganz offen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch in diese Rentenkommission berufen werden und das ist auch gut so. Aber ich würde mir dann ganz entspannt die Vorschläge derjenigen ansehen, die sich damit intensiv befassen und die es vielleicht auch zum Beispiel im Vergleich unterschiedlicher Länder auf dieser Welt tun. Wir haben ja Länder, da ist die Bevölkerung total jung. Wir haben aber auch welche, die sind noch weit mehr überaltert als wir, nämlich die Japaner beispielsweise. Die arbeiten aber vielfach schon länger. Die machen das aber mit freiwilligen Modellen. Vielleicht kann man also sowas wie die Aktivrente, die haben, werden wir jetzt ja gemeinsam einführen, vielleicht kann man sowas, so ein Modell auch, ich sag mal, erweitern und weiterschrauben. Also es muss gar nicht unbedingt per Zwang sein. Ich will mich auf jetzt gar nichts festlegen, so nach dem Motto, Mittelberg ist jetzt für dies oder unbedingt gegen das. Sondern ich bin jedenfalls offen, was die verschiedenen Lösungsvarianten angeht.
Wenn auch kein Rentenexperte, aber mit Zahlen kennen Sie sich sehr gut aus und mit Haushalten kennen Sie sich sehr gut aus. Wird denn die Aktivrente reichen, um da sozusagen mehr Geld in die Kassen reinzubekommen?
Die Leute können damit jetzt selber was dazu verdienen. Also es ist für die Einzelnen ist es einfach eine attraktive Möglichkeit, wenn sie das gesetzliche Rentenalter erreicht haben, wirklich noch fit sind und sagen, ich möchte noch weiterarbeiten, können sie das freiwillig tun, können dann steuerfrei bis zu 2.000 Euro zusätzlich verdienen und zahlen darauf nur Krankenkassenbeiträge. Sie zahlen nicht in die Rentenkasse ein, nicht in die Arbeitslosenversicherung. Und sie zahlen dann eben auch bis 2.000 Euro keine Steuern. Es bringt also erstmal der Rentenkasse unmittelbar nichts, aber es bringt natürlich der besseren Altersversorgung der Betroffenen, die diese Lösung für sich nutzen wollen, denen bringt es natürlich eine ganze Menge. Also wir können damit schon einigen Leuten helfen und das können nachher Hunderttausende sein. Wir müssen eben sehen, wie entwickelt sich das, wird das angenommen und dann muss man sehen, kann man diese Lösung vielleicht auch noch erweitern oder verbessern. Und kann man das, und ich finde jetzt die Argumente auch nicht unbeachtlich, ich sehe auch, dass es da Unterschiede gibt zwischen verschiedenen beruflichen Gruppen. Und es gibt auch Menschen, die wollen gerne länger weiterarbeiten und andere wollen das eben auf gar keinen Fall. Und ich glaube, da muss man tatsächlich Differenzierungen im Blick haben.
Also glauben Sie, man kommt drumherum eine generelle Anhebung des Renteneintrittsalters, wie eben von dem
Franz Müntefering. Ich würde das jetzt auch nicht ausschließen, deswegen habe ich ja ganz bewusst an Franz Müntefering erinnert, der ja Sozialdemokrat war oder noch ist, muss man sagen. Genau, der ist auch noch überzeugter Sozialdemokrat. Also ehrlicherweise, ich habe es ja eben gesagt, ich würde jetzt keine Option vom Tisch nehmen und von vornherein sagen, das geht gar nicht, sondern wir müssen uns wahrscheinlich alle Optionen nachher ansehen und müssen dann auch gucken, reichen die Mittel, die wir daraus generieren, um das Ziel, stabiles Rentenniveau, was wir beide wollen, das zu erreichen.
Also Aktivrente kann man schon mal einen Haken machen bei den Beinen hinter, gucken, ob man das ausweiten kann. Anhebung des Renteneintrittsalters pauschal, da muss man noch mal genau gucken, höre ich raus. Was bleiben denn uns denn noch für Möglichkeiten? Man könnte an zwei Dinge noch denken. Die Menschen, die einzahlen in die gesetzliche Rente, die wesentlich zu erhöhen, also mehr Menschen heranzuziehen, wie beispielsweise Beamte. Da gab es ja heute schon die Stimmen von den Top-Ökonomen, die gesagt haben, das bringt erstmal gar nichts, zumal ja der Staat für eine lange Zeit doppelt dann aufkommen muss. Einmal, um einzuzahlen und zum anderen, um dann die Pensionen für die Beamten auszuzahlen. Also ist das die Lösung?
Also ein Schritt, den wir ja im Koalitionsvertrag auch verankert haben, ist, dass wir die Selbstständigen, die nicht in der Pflichtversicherung sind, in der Pflichtabsicherung, dass wir die eben in die gesetzliche Rente verpflichtend reinholen wollen. Ich glaube, das wäre schon mal gut. Ich finde auch, Abgeordnete zum Beispiel sollten in die gesetzliche Rente einzahlen.
Das Rentensystem alleine noch nicht retten.
Nein, das ist, für das Rentensystem ist das ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist eine Gerechtigkeitsfrage an der Stelle. Und bei den Beamtinnen und Beamten ist es tatsächlich, also ich finde schon, dass man das für neue Beamtinnen und Beamte diskutieren sollte. Für die aktuellen ist das schwierig, gerade auch für die Landeshaushalte ist das nicht wirklich darstellbar. Beamtinnen und Beamte haben auch eine durchschnittlich längere Lebenserwartung. Das heißt, ob man da so richtig dann am Ende finanziell was rauskriegt, ist tatsächlich ja, fraglich. Aber auch da ist es wieder eine ziemliche Gerechtigkeitsfrage, wo viele Leute schon sehr genau drauf gucken. Deswegen finde ich das erstmal gut, das zu diskutieren. Und was es ja zudem auch noch für Elemente gibt, wenn man sagt, eben, ja, man möchte insgesamt das breiter aufstellen, finde ich, muss man eigentlich auch auf die betriebliche und die private Altersvorsorge gucken. Also es sind ja drei Säulen, über die wir eigentlich sprechen. Gesetzliche Rente ist das, worüber wir jetzt sehr viel diskutieren.
Die stärken oder auch einbeziehen dann in das Niveau, was man nachher erreicht hat bei der Rente?
Also früher hatten wir ein Rentenniveau von 53%. Wir haben uns dann darauf eben verständigt, dass es auf 48% stabilisiert wird. Und den Gap dazwischen, diese Lücke, die sollen ja über privat und betriebliche Altersvorsorge eben auch gefüllt werden. Also wir sind ja jetzt schon deutlich unterhalb der Lebensstandards. Eigentlich wäre ja die Vorstellung, man geht in Rente und hat vom Lebensstandard ungefähr das, was man vorher hatte. Da sind wir mit der gesetzlichen Rente alleine relativ weit von weg. So. Und dann ist ja die Frage, wie stellt man es her? Und da war die Idee, auch in den Nullerjahren zu sagen, Betriebsrente und private Vorsorge sollen das zusammen schaffen, diese Lücke zu füllen. Davon sind wir aber leider weit weg. Nur die Hälfte der Beschäftigten haben überhaupt eine betriebliche Altersvorsorge. Und da sind es auch meistens eher die in großen Unternehmen, tarifgebunden, mitbestimmt, die eh schon meistens bessere Löhne bekommen. Und bei der privaten Altersvorsorge muss man sagen, dass eben die Riester-Modelle leider ein ziemlicher Flop waren und nicht das erfüllt haben, was wir erwartet haben.
Herr Mittelberg, was gibt es noch? Können wir Leistungen wie zum Beispiel die Mutterrente, Rente mit 63 vielleicht noch mal drüber nachdenken? Das sind zwar Gerechtigkeitsfragen, ist aber auch sehr teuer. Oder den Kapitalbaustein in der Rente, der von der Ampelregierung angedacht war, erhöhen. Wo geht also Ihre Fantasie hin?
Ich nehme jetzt nichts vom Tisch, wie eben schon gesagt.
Aber wo geht Ihre Fantasie hin? Legen Sie was drauf.
Ich finde die Kapitaldeckung in der Mittel- und Langfristperspektive finde ich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir brauchen weitere Elemente. Wir können nicht nur den alten Generationenvertrag weiterfahren, weil einfach die Generationenstärken auseinanderfallen. Wir haben nicht mehr eine starke junge und eine relativ schwache alte Generation. Hat das super funktioniert. Heute ist es genau umgekehrt. Deswegen funktioniert das alleine nicht mehr. Wir brauchen weitere Standbeine. Und da müssen wir die Kapitaldeckung aus meiner Sicht stärken. Das tun auch andere Länder, auch in Europa. Die sind damit sehr erfolgreich. In Schweden beispielsweise, überhaupt in Skandinavien spielt das eine Rolle. Und ich glaube auch, das wäre in doppelter Hinsicht ein Plus. Erstens mal sind die Renditen am Kapitalmarkt gerade bei Aktien sehr attraktiv über eine lange Sicht. Und zweitens mal haben wir auch als Wirtschaftsstandort ökonomisch ein großes Interesse daran, dass sich die eigene Bevölkerung hier auch an den Unternehmen in Deutschland durchaus beteiligt. Weil mittlerweile gehören die allermeisten großen deutschen Unternehmen gar nicht mehr deutschen Aktionären, sondern gehören irgendwelchen ausländischen Investoren, die bei uns über die Arbeitsplätze und über die Ausrichtung der Unternehmen entscheiden. Und mir wäre es viel lieber, da würden mehr deutsche Aktionäre und auch mehr deutsche Fondsgesellschaften und Verwalter eben zum Beispiel von Renten- und Pensionsvermögen beteiligt sein. Ich glaube, das wäre ein Gewinn auch für unseren Wirtschaftsstandort.
Ich muss bei einer Sache noch mal nachhaken. Sie haben jetzt mir darauf nicht geantwortet. Hätte ich vielleicht an Ihrer Stelle auch nicht. Mütterrente. Muss da auch noch mal drüber gesprochen werden?
Also wir führen Sie jetzt ja gerade ein, beziehungsweise wir vervollständigen Sie gerade. Also ob wir das dann gerade als eher der erste Schritt wäre, den wir gleich wieder anpacken, da bin ich dann skeptisch. Aber in der Perspektive müssen wir uns in der Höhe und Größe, wir müssen uns alle diese Dinge angucken, weil wir wollen ja nachher dieses Rentenniveau, und da sind wir vom Ziel her gleich. Wir wollen ein faires, vernünftiges Rentenniveau für alle sichern, auch gerade für die Zukunft, für die jungen Leute, die in die Rentenversicherung ja ein Vertrauen haben sollen. Dann müssen wir aber auch glaubwürdig sagen, um es mal plastisch zu sagen, woher kommt die Kohle? Und das müssen wir glaubwürdig beantworten. Und dann wird vielleicht jeder auch das eine oder andere Lieblingsthema oder das ein oder andere Liebgewonnene dann in Frage stellen müssen.
Also über die Mütterrente höre ich raus, kann man zumindest perspektivisch reden. Rente mit 63, habe ich verstanden, wollen Sie eher nicht drüber reden, weil das dann ja auch wieder mit der Lebensarbeitszeit zu tun hat.
Es ist dann schon gar nicht mehr die Rente mit 63, sondern mit 65. Also mit dem steigenden Renteneintrittsalter steigt das auch. Aber es ist eben für diejenigen, die wirklich 45 Jahre eingezahlt haben und dann früher abschlagsfrei in Rente gehen. Ich finde das grundsätzlich
Aber das dann pauschal, egal was man für eine Lebenserwartung dann noch hat.
Aktuell ist das so pauschal geregelt.
Müsste man vielleicht auch nochmal drüber reden, weil Sie gerade selber den Punkt ja aufgemacht haben.
Ich finde das erstmal ein gutes Konstrukt, dass es das gibt. Sicherlich muss man sich vieles angucken, aber ich wäre auch zum Beispiel, wollte ich nochmal ganz kurz auf die Kapitaldeckung
eingehen. Das schaffen wir jetzt nicht mehr, aber ich möchte gerne mit einer Frage enden, mit der ich auch angefangen habe. Ich habe Herrn Mittelberg gefragt, wie dringend dieses Problem ist und was alles auf dem Spiel steht. Sie haben noch gar nicht darauf geantwortet. Die Bitte um eine kurze Antwort. Wie sehr werden Sie das denn jetzt durchkämpfen wollen, was da in dem Koalitionsvertrag verabredet wurde? Wird daran zur Not auch die Koalition platzen gelassen?
Es ist sicherlich nicht ich, die das am Ende zu entscheiden hat, aber es ist halt einer unserer Big Points im Koalitionsvertrag. Und wenn man das halt nicht hinkriegt miteinander, dann stellt das halt schon sehr grundlegende Fragen über die Zusammenarbeit.
Dann haben wir zwei mindestens sehr spannende Wochen jetzt vor uns, vielleicht auch noch bis Ende des Jahres.
Ich bin aber guter Dinge, dass wir das hinkriegen, möchte ich hinzufügen.
Das soll das Schlusswort sein.
Ich glaube auch, dass wir das schaffen.
Dankeschön, Frau Klose, Herr Mittelberg, für die Diskussion hier im Studio. Und Ihnen zu Hause vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Bei Phoenix folgt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.